Herzlich willkommen beim Fehbayer Sportstech Podcast, dem Podcast mit und für Trainer im Spitzensport. Hier führen wir Gespräche mit dem Team hinter dem Team, Experten sowie Herstellern relevanter Sporttechnologien, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und vor allem Wissen zu teilen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 89. Podcast von Fehbayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Katharina Wüstenhagen, Projektmanagerin Talentförderung bei der ADAC Stiftung Sport. Kathi befindet sich gerade im Homeoffice in München. Liebe Kathi, herzlich willkommen, wie geht's dir?
Hallo zusammen, ich freue mich heute unheimlich, dass ich dabei sein darf. Ich habe schon eingangs gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es für mich der erste Podcast ist. Also habt ein bisschen Geduld mit mir.
Das macht dich sehr sympathisch.
Danke.
Genau, einige kennen sich zumindest unter den Zuhörern, die sich mit Motorsport auseinandersetzen, kennen dich vielleicht noch aus deiner aktiven Karriere. Du warst nämlich selber mal ehemalige oder warst mal deutsche Rallye-Beifahrerin. Haken wir da direkt mal ein. Erzähl uns doch mal ein bisschen aus dieser Zeit. Was hast du da genau gemacht? Welche Motorsportart und wie kann man sich die Rolle des Rallye-Beifahrers vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also bei mir ist die Faszination zum Automobil schon von Kindestagen an, da ich damit groß geworden bin. Also meine Eltern waren auch schon im Rallye-Sport unterwegs. Mein Papa war Fahrer, meine Mutti war Beifahrer. Und mir ist praktisch dieses Virus in die Wiege gelegt worden. Mir blieb gar nichts anderes übrig. Habe also auch schon Benzin im Blut. Und ich habe mir ziemlich früh ehrgeizige Ziele dann auch gesteckt und beziehungsweise die definiert. Als ich angefangen habe mit dem Rallye-Sport, ich wollte immer mal deutscher Rallye-Meister werden und unbedingt an der Rallye-Weltmeisterschaft teilnehmen. Und mit diesen Zielen bin ich in meine Karriere gestartet und freue mich, dass ich das auch verwirklichen konnte, weil ich es immer sehr zielstrebig auch verfolgt habe. 2009 war ich dann zusammen mit Hermann Gassner Junior deutscher Rallye-Meister. Und wir sind dann aufgestiegen in die Rallye-Weltmeisterschaft und waren da dann zum Schluss unterwegs mit Red Bull Skoda. Und genau, haben die deutschen Fahnen in der Rallye-Weltmeisterschaft vertreten. Zu der damaligen Zeit hatte ich auch unheimlich großes Glück. Da war ich selbst Sportlerin in der ADAC-Stiftung Sport. Und heute sitze ich genau am anderen Ende. Also es ist ganz aufregend. Ich weiß ganz genau, wie es den Jungen so geht, womit die Sportler sich auseinandersetzen. Und
ach, super. Genau. Das heißt, diese Talentförderung, die ihr heute betreibt, wo wir ja gleich noch näher drauf eingehen, du warst Teil dieses Förderprogramms.
Genau, ich war früher selber im Kader. Richtig.
Ach, klasse. So, jetzt ist ja meistens der Fahrer selber im Fokus. Genau. Man sieht natürlich, dass da auch immer jemand daneben sitzt und ich habe auch schon so eine Ahnung, was du da machst. Aber erzähl doch mal, was da wirklich geschieht beim Rallye-Beifahrer oder Beifahrerin in deinem Fall.
Genau, also die Veranstaltung wird natürlich im Vorfeld organisiert. Das übernimmt vor allem bei den kleineren Teams tatsächlich überwiegend der Beifahrer. Da geht es dann also wirklich darum, einen Zeitplan zu erstellen, die Mechaniker zu koordinieren, dass das Auto dann vor Ort ist, Hotels, Verpflegung, Sprit besorgen, Nenngelder. Also das ganze Pamphlet, was mit so einer Veranstaltung zu tun hat, alles Organisatorische, dieses Management liegt dann beim Beifahrer. Aber zur Veranstaltung selbst geht es wirklich darum, als Team haben wir die Möglichkeit, uns vorher die Strecken anzuschauen beim sogenannten Recce. Das ist die Besichtigung, die findet im ganz normalen Straßen-Pkw statt und nach STVO. Also wir müssen auch ganz genau auf die Straßenverkehrsordnungen achten. Und dort werden die sogenannten Wertungsprüfungen, meistens Stadtzielprüfungen, abgefahren in einem langsameren Tempo. Und der Fahrer sagt dem Beifahrer an, was er später im Rallye-Fahrzeug hören möchte, um diese Strecke schnellstmöglich fahren zu können. Also wenn man am Start steht und dann geht es 100 Meter geradeaus und dann kommt ein 90 Grad links Abzweig, dann wäre das zum Beispiel sowas wie 100 links 3 Abzweig. Und der Beifahrer, der notiert es in seinem, wir sagen dazu Gebetbuch, also in seinen Aufschrieb, in seine Pace Notes, notiert der Beifahrer entsprechende Kürzel, weil das natürlich alles hintereinander weggehen muss, notiert die. Und man darf dann noch ein zweites Mal drüber fahren in der Besichtigung. Und dann liest der Beifahrer dem Fahrer vor, was er ihm vorher diktiert hat. Und dann bessert der das nochmal aus. Dann sagt er, ja komm, mach da mal noch ein Plus hin, es geht ein bisschen schneller. Oder mach da mal ein Voll draus oder mach da mal noch ein Minus hin. Und hier werden wir vermutlich springen. Schreibt da mal hin, Kupo hebt. Ja? Und so notiert es dann der Beifahrer. Und letztendlich, wenn es dann bei der Veranstaltung soweit ist und wir wirklich auf die Zehntel dann um den Sieg kämpfen, dann liest der Beifahrer das vor und der Fahrer vertraut dann voll den Ansagen seines Beifahrers. Mhm. Und genau.
Ja, spannend. Das heißt, es ist eigentlich so eine, ja, oder anders gefragt, wobei wir da sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Inwiefern definierst du die Rolle des Beifahrers als Sportler?
Ja. Also wir Beifahrer sagen immer ganz gerne, links lenkt, rechts denkt. Ja. Aber ja, okay. Es ist natürlich so, es ist ein Teamsport. Ja, also im Rallye-Sport kann der Fahrer nicht ohne den Beifahrer und der Beifahrer nicht ohne den Fahrer. Ja? Und deswegen würde ich schon sagen, dass das eine ziemliche Pari-Aufteilung ist, weil als Beifahrer kann ich nicht erfolgreich sein, wenn ich links neben mir einen sitzen habe, der nicht am Lenkrad drehen kann. Und genauso ist es umgekehrt. Der Fahrer wird nicht erfolgreich sein, wenn er nicht neben sich jemanden sitzen hat, der sein Handwerk versteht, präzise ansagt, nicht zu früh und nicht zu spät ansagt. Ja, also das ist ein wirklich ganz klassischer Teamsport, wo Frauen und Männer im Auto zusammenarbeiten und auf der Strecke gegeneinander kämpfen, ja, gegen andere Teams.
Ja, spannend. Ja, super, da gehe ich gleich später nochmal drauf ein, wenn wir über das Training im Rallye-Sport sprechen. Genau, jetzt haben wir so ein bisschen über deine Karriere gesprochen und auch schon so ein bisschen darüber, was genau den Rallye-Beifahrer oder die Beifahrerin ausmacht. Jetzt bist du mittlerweile in deiner Rolle als Projektmanagerin Talentförderung bei der ADAC-Stiftung Sport. Vielleicht stellst du uns einmal kurz die Stiftung vor, weil das ist ja nicht eins zu eins gleichzusetzen mit dem gelben Engel, den man von der Straße kennt, sondern ihr macht ja ein bisschen was anderes.
Genau, richtig. Also wir sind autark als ADAC-Stiftung Sport. Die ADAC-Stiftung Sport wurde 1998 gegründet und unterstützt gezielt Motorsportlerinnen und Motorsportler, um ihnen bei ihrer Karriere behilflich zu sein, sie zu fördern und auf die internationale Karriere vorzubereiten. Wir reden also hier von Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Es geht hier also um die nachhaltige und gezielte Förderung junger Talente, die eben diese Aussicht auf eine internationale Motorsportkarriere haben. Die Förderung wird rein über Spenden finanziert. Also was die Sportler im Kleinen mit ihrer Sponsorensuche haben, haben wir im Großen. Und seit 2021 bündeln wir unsere Kräfte gemeinsam mit dem Spitzenverband des deutschen Motorsports, das ist der DMSB, und die ADAC-Stiftung Sport im neu entstandenen Motorsport-Team Germany. Und dieses Motorsport-Team Germany, was ich betreue, ist sozusagen der Bundeskader der deutschen Nachwuchssportler. Und da sind wir auch ganz sehr stolz drauf, dass wir diesen Bundeskader abbilden dürfen. Und genau, prominente Förderkandidaten aus der Vergangenheit sind zum Beispiel der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel im Vierradbereich, also der kommt aus der ADAC-Stiftung Sport, und den Motocrossern, den wird sicherlich Ken Roxen ein Begriff sein, der kommt auch aus der Stiftung Sport.
Genau. Ja, Wahnsinn, also es ist schon echt eine ganz, ganz zentrale Organisation im deutschen Motorsport, das kann man jetzt hier an der Stelle auch wirklich nochmal betonen. Das ist, glaube ich, vielen, die nicht im Motorsport sind, gar nicht so bewusst. Darf man fragen, also wie du ja schon gesagt hast, die Stiftung finanziert sich ausschließlich aus Fördermitteln. Was sind die größten Förderer der Stiftung?
Also der Hauptstifter ist der ADAC, und daher tragen wir den Namen bei uns auch in der Bezeichnung daher eben auch ADAC Stiftung Sport.
Ja, okay. Und das heißt, alles andere sind wahrscheinlich deutlich kleinere Fördersummen.
Genau.
Ja, ja, okay. Genau, du hast es so ein bisschen zwischen den Zeilen schon gesagt. Ich würde nichtsdestotrotz die Frage nochmal stellen. Was ist eure Aufgabe als Stiftung? Auf welches Ziel zahlt ihr ein? Wann könnt ihr sagen, wir waren erfolgreich?
Genau, also hier möchte ich nochmal wiederholen. Es geht also tatsächlich um die konsequente Förderung junger deutscher Motorsport-Talente hin zu einer professionellen Motorsportkarriere an die Weltspitze der jeweiligen Motorsportdisziplinen. Das will heißen, wir fördern also nicht ein Kartrennen rund um Kirchturm. Ja, darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, an die Weltspitze hinzufördern und eben in den professionellen Motorsport hinein. Und dabei unterstützen wir eben die Motorsport-Nachwuchstalente. Und da geht es nicht nur darum, diese Nachwuchstalente zu unterstützen, sondern das ist natürlich auch ein Beitrag zur Zukunftssicherung des deutschen Motorsports. Ja. Und hier fördern wir in unterschiedlichen Bereichen. Da geht es einerseits zum Beispiel um die Thematiken Fitness, Mentaltraining. Wir bieten aber auch Seminare an zum Thema Sponsoring, Thema Medienarbeit, Fahrzeugtechnik. Wir bieten disziplinbezogene Kadertrainings an und untermauern das auch mit einer finanziellen Unterstützung.
Ja, ist spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, wenn man das jetzt mal mit einem klassischen Sportverband in Deutschland, einem olympischen Verband vergleichen würde, ob die vergleichbare Förderangebote haben oder ob das nicht sogar ziemlich einzigartig ist, was ihr da in der Form im deutschen Motorsport dem Nachwuchs bietet.
Also wir sind da tatsächlich ziemlich umfangreich aufgestellt, weil dieser Sport eben auch sehr komplex ist. Viel hängt ja auch von der Technik ab, vom technischen Verständnis hängt viel ab. Und da gibt es natürlich viele Themenbereiche, in denen wir unterstützen können. Und das haben wir uns eben auch auf die Fahnen geschrieben, das an die Sportler heranzutragen. Ja, und da gibt es eben zum Beispiel Seminare, da geht es um zum Beispiel die Reifentechnik. Ja, da arbeiten wir dann mit Fachexperten zusammen. Denn die Bedürfnisse in den jeweiligen Disziplinen sind ja sehr unterschiedlich. Also ein Motocrosser, ein Zweiradsportler auf losem Untergrund hat an seinem Reifenmanagement ganz andere Anforderungen als zum Beispiel ein Zweiradsportler auf Asphalt im Rundstreckensport, geschweige denn die Vierradler. Auch die sind ja wieder komplett anders aufgestellt. Also es ist ein ziemlich großes Themenfeld und wir decken ja bei uns im Team über 10 Disziplinen ab, Motorsportdisziplinen, und da ist natürlich eine ziemlich große Vielfalt und unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen auch an die Sportler selbst.
Ja, super. Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage gebaut. Nämlich genau, das ist, oder gib uns mal eine Übersicht, welche Disziplinen denn eigentlich ihr im Motorsport alle abdeckt. Ich glaube, es sind insgesamt 10 an der Zahl, wovon 5 auf das Motorrad gehen und 5 aufs Automobil. Genau, nimm uns da doch nochmal mit, das nochmal ein bisschen weiter aufzudröseln.
Genau so ist es. Wir haben also 10 Motorsportdisziplinen in der Förderung, davon 5 im Zweirad- und 5 im Vierradbereich. Im Vierradbereich, den meisten wird das bekannt sein, ist der Formelsport. Da zählt aber auch der Kartsport, kommt auch noch mit dazu. Wir bieten das LMP an, GT- und Tourenwagensport und im Offroad-Bereich dann Rallye und Autocross. Und im Zweiradbereich haben wir hier den Motorradstraßenrennsport dabei, Motocross, Enduro, Trail und Bahnsport. Nur grundsätzlich ist es so, dass wir keine internationale Motorsportdisziplin da ausschließen. Ja, das sind nur gerade jetzt die Hauptdisziplinen, die gefördert werden.
Und ich glaube so, das deckt sich wahrscheinlich mit der öffentlichen Wahrnehmung. Man kann sagen, der Formelsport ist mit Abstand der größte, wo auch das größte oder das meiste Geld reinfließt. Dann kommt wahrscheinlich auch lange erstmal nichts und dann kommen die anderen Disziplinen. Habe ich das so richtig erkannt?
Also der Formelsport ist natürlich ziemlich kostenintensiv. Allen voran, wenn wir natürlich über die Königsklasse sprechen, also Formel 1, aber auch die Formel 2, Formel 3, Formel 4, ist natürlich, sind große Gelder dort drin gebunden, doch auch im GT-Sport, ja, oder Rallye-Sport, Motorradstraßenrennsport. Das sind ziemlich kostenintensive Sportarten. Genau.
Genau, das deckt sich auf jeden Fall mit der öffentlichen Wahrnehmung, würde ich sagen. So, jetzt bist du in deiner Funktion bei der ADAC-Stiftung als Projektmanagerin Talentförderung. Was kann man sich jetzt nochmal genau unter deiner Funktion vorstellen, beziehungsweise was gehört zu deinen Aufgaben in dieser Rolle?
Jetzt könnten wir diesen Podcast bis ins Unendliche ausdehnen.
Ja, ich hab schon mitbekommen durch unsere Zusammenarbeit, dass du ein wahnsinnig weites Themenfeld abdeckst mit deiner Arbeit. Sehr, sehr beeindruckend, ja.
Genau, ich möchte es mal so ein bisschen runterbrechen, so auf das Wichtigste ist natürlich die Sportlerbetreuung. Also ich betreue den Bundeskader und da geht es eben los Anfang des Jahres mit dem Sichtungsverfahren. Dann haben wir den anschließenden Auswahltest. Wir stellen die Unterlagen, die wir dafür benötigen. Es sind ja zahlreiche Sportler, die sich auch bei uns bewerben. Da müssen wir natürlich das alles auswerten, was die einreichen. Also da geht es über die Erfolgstabellen, über die Sportler selbst. Da machen wir uns natürlich ein genaues Bild darüber, damit wir die Sportler auch gut und objektiv bewerten können. Ja, und diese Dokumentation geht ja dann weiter bis ans Expertengremium hinein, bis wir schließlich zur finalen Auswahl des Bundeskaders kommen. Unterjährig haben wir natürlich eine sehr engmaschige Betreuung der Kaderathleten. Beginnt mit dem Einführungsseminar. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, was wir so für Seminare dort anbieten. Das muss natürlich auch alles organisiert werden. Und bei diesen Seminaren bieten wir vor allem oder konzentrieren wir uns eben auf die Ausbildung zum Hochleistungssportler. Genau, um sie an die Weltspitze eben auch heranführen zu können. Und neben diesen Seminaren bieten wir dann auch die Kadertrainings mit an. Wir bieten verschiedene Fachseminare mit an. Letztendlich werten wir alle Ergebnisse und auch unterjährig unser Sportler eben aus. Und allen voran bin ich eben auch für die Sportlerinnen die erste Ansprechpartnerin und hab das offene Ohr. Und da geht es nicht nur darum, für die Sportler und Sportlerinnen Ansprechpartner zu sein, sondern auch vor allem in den jüngeren Jahren für die Eltern. Da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel mit den Eltern zu tun. Und da sind wir, also ich und meine Kollegin, wir im Team sind da die ersten Ansprechpartner und betreuen die den unterjährig eben so engmaschig, ja.
Ja.
Und zusätzlich sind wir eben auch noch mitwirkend damit betraut, die weitere Konzeptionierung der Nachwuchssportförderung in Deutschland zu betreiben. Ja, also wir entwickeln uns ja immer weiter und müssen natürlich auch dann mit dem Trend gehen. Da spreche ich jetzt nur mal Immobilität an oder Nachhaltigkeitsthemen und sowas. Ja, da dem haben wir uns natürlich auch verschrieben, das darf man auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Und das ist auch ein wichtiges Themengebiet, was wir bearbeiten oder ich mit bearbeite. Fall.
Ja, du hast jetzt gerade schon das Alter der Athleten angesprochen. Ich glaube, der jüngste Kaderathlet ist 12 Jahre alt im Motorrad.
Richtig, genau.
Genau, das und ich glaube, das geht bis hin zu 24 Jahre. Ne? Das ist, glaube ich, so die Altersspanne bei euch. Was ja, wenn man mal einfach überlegt, was in dieser Zeit, in diesem Alter passiert an Entwicklung, das ist ja wirklich, also ne, das ist die intensivste Entwicklung, glaube ich, im Laufe des Lebens eines Menschen. Da stellt sich mir jetzt schon auch die Frage, das ist ja eine Riesenherausforderung, die alle mit ihren wirklich stark teilweise voneinander abweichenden Bedürfnissen irgendwie unter einen Kamm zu scheren. Wie gelingt euch das?
Also tatsächlich ist das nicht immer einfach, weil eben die Anforderungen auch so unterschiedlich sind. Ja, also ein 12-Jähriger hat ganz andere Ansprüche zum Beispiel an das Fitnesstraining als zum Beispiel ein 23-Jähriger. Aber das wie soll ich sagen, das bedingen die Meisterschaften, in denen die jungen Talente unterwegs sind. Die Kartfahrer sind meistens ein bisschen jünger, die sind eben 12, 13, 14 Jahre. Aber wir bedienen eben auch Disziplinen, die können erst betrieben werden, wenn man einen Führerschein hat. Also ich sage jetzt hier nur mal Rallye-Sport oder Enduro-Sport, die brauchen eben einen Führerschein. Da geht es eben erst los mit 18. Und die sind natürlich ganz anders aufgestellt als ein 12-, 13-Jähriger. Das macht es schwierig, ja. Es macht aber auch unheimlich viel Spaß, weil das so vielseitig ist, weil es so bunt ist. Und das macht unheimlich viel Freude, den jungen Menschen zu begleiten, die Entwicklung auch mitzubeobachten, auch Teil dieser Entwicklung zu sein, mit den Eltern zu sprechen, mit den Eltern mitzuleben, da mitzufiebern. Da schwingt auch in meiner Arbeit sehr viel Empathie dann eben auch mit. Und ich kann mich da ja sehr gut reinversetzen, weil ich selber Leistungssportlerin war. Ich weiß also ganz genau, wie es denen geht. Und ich kenne diese Entwicklung und kann das eben mitfühlen. Ja, genau.
Das ist natürlich ganz viel wert. Wie ist das denn jetzt also bei Sportarten wie zum Beispiel Formelsport, Rallye, wo du erst ab 18 ins Auto steigen darfst? Heißt das, dass die auch erst ab 18 Teil eures Programms werden können? Oder gibt es ein Programm vor dem Programm, dass ihr die eben auf diese Zeit vorbereitet, beziehungsweise auch schon vorher erkennt, okay, das kann mal ein guter Rallye-Fahrer werden, den fördern wir jetzt und zwar machen wir dann das und das mit dem.
Speziell jetzt im Rallye-Sport ist es zum Beispiel so, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, früher ins Rallye-Auto einzusteigen. Da gibt es dann zum Beispiel den ADAC Club Sprint Rallye Sprint gibt's, Club Sport Rallye Sprint gibt es zum Beispiel. Da kann man schon, glaube ich, mit 15 oder 16, nagel mich jetzt nicht drauf fest, kann man daran schon teilnehmen. Serien wie der ADAC XC Cup. Ja, das ist Autocross, da können die Jungs und Mädels schon deutlich früher einsteigen. Und wenn die dann das Alter 17, 18 erreicht haben, kommt dann meistens die Entscheidung zu sagen, okay, mache ich jetzt Rallye-Sport oder mache ich was ganz anderes? Ja, und da kann man eben schon frühzeitig Talente erkennen und das natürlich unterstützen. Ja, wir haben jetzt ein Talent momentan an Bord, was vorher Autocross gemacht hat und sich nun für den Rallye-Sport interessiert und sich dort auch seine Wurzeln für die Zukunft sieht. Und da können wir natürlich tatkräftig unterstützen und behilflich sein, das auch umzusetzen. Und da können wir natürlich von Anfang an auch dabei sein und das in die richtigen Wege leiten.
Ja, sehr spannend. Jetzt macht ihr das ja schon ein paar Jahre, diese Talentförderung. Das hat ja, ihr habt ja schon wirklich einige Talente gesehen, entdeckt, gefördert. Ihr macht relativ umfangreiche leistungsdiagnostische Untersuchungen. Gibt es da schon, kann man so etwas sagen, was die entscheidenden Merkmale bei der Auswahl eines Athleten sind, beziehungsweise ich würde die Frage gern zweiteilen. Also das eine ist erstmal, nach welchen Kriterien wählt ihr einen Athleten aus? Und die nachgelagerte Frage, die kann ich dann aber nochmal wiederholen, wäre eben die Frage, was dann eigentlich auch immer rückblickend ja, die Erfolgsfaktoren sind, ne? Wie erkennt ihr dann eigentlich einen erfolgreichen Athleten in eurem Umfeld?
Auf dem Weg von der Nachwuchssichtung bis in den Spitzensport können die Talente auf ein transparentes System vertrauen. Wir richten uns da nach den Leistungssportrichtlinien des DMSB, die objektive Bewertungskriterien festlegen. Wie zum Beispiel sind hier maßgeblich die Leistungs- und Strukturzahlen, so heißt es. Und da geht es eben um die eingefahrenen, da werden die eingefahrenen Erfolge bewertet, sowie die internationale Ausrichtung der weiteren Motorsportkarriere, als auch die körperliche und mentale Fitness. Und an diesen Leistungs- und Strukturzahlen richten wir uns. Und da ist auch ein Bewertungssystem hinterlegt und am Ende des Tages kommt da eben eine Zahl raus, die dann für oder gegen eine Aufnahme in den Kader spricht. Wie gesagt, es ist sehr komplex, weil manch einer hat vielleicht im Hinterkopf oder vergleicht es vielleicht mit einem Leichtathleten. Da geht es tatsächlich ja rein um den Athleten und den Trainerstamm, sage ich mal, ne? Also dass der dann schneller rennt, die richtige Ernährung hat. Bei uns kommt ja aber noch ein weiterer Faktor hinzu, und zwar das Einsatzteam zum Beispiel, ja, das Fahrzeug, mit dem ich unterwegs bin, wie gut oder wie schlecht ist dieses Fahrzeug, wie gut oder schlecht ist das Einsatzteam. Das bedingt natürlich auch die Erfolge des jeweiligen Piloten. Wenn ich natürlich in einem Team fahre, was so spitz auf Knopf rechnet und nicht diese großen finanziellen Mittel zur Verfügung hat, immer das aktuellste Material zur Verfügung zu stellen, dann kann der Sportler natürlich bis zu einem gewissen Grad auch mithalten. Aber ein Sportler, der ein Top-Material dann zur Verfügung hat und das gleiche Talent aufweist, wird dann eben das Stückchen schneller sein. Alleine schon, weil er das bessere Material zur Verfügung hat. Und das macht natürlich es schwierig für das Expertengremium. Und daher sind für uns der persönliche Austausch, also wenn der Sportler das im Auswahltest bis zum Jurygespräch geschafft hat, dann wird er in diesem Jurygespräch dazu eben auch befragt werden, damit wir uns nochmal ein genaueres Bild machen können. Das heißt also, am Ende des Tages steht da zwar eine Bewertungszahl, aber die wird nochmal mit einem Gespräch mit dem Sportler nochmal untermauert, hinterfragt. Ja, dass auch immer der Sportler nochmal die Möglichkeit hat, zu argumentieren und, wie soll ich sagen, sich zu verkaufen, ja.
Ja, und ihr, klar, einmal das Subjektive, aber ihr bewertet ja eben auch diese Rahmenbedingungen, du hast das Material genannt, die natürlich eben auch Einfluss aufs Ergebnis haben, und schaut euch sozusagen diese Rahmenbedingungen auch an. Da fällt mir gerade ein ganz interessanter Vergleich ein. Wir hatten ja mal den Sportdirektor vom Deutschen Wellenreitverband hier auf dem Podcast.
Ah, interessant.
Das ist ja auch, ja, das ist sehr spannend, weil die haben natürlich in den Wettkämpfen, die können ja ordentlich nach Schema X bewerten, wie der Athlet, wie der Sportler, wie der Surfer in dem Fall die Welle geritten ist, sondern jede Welle ist ja anders.
Ja.
Und das ist ganz spannend, wie die sozusagen dann eben auch das Ergebnis bewerten, weil die letzten Endes ja auch die Welle als solches erfassen müssen und bewerten müssen als Rahmenbedingung, wie bei euch das Material, um dann eben zu einer Gesamtbewertung zu kommen.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich entscheidend, dass ich einen erfolgreichen Sportler da habe.
Ja.
Also es muss klar sein, wenn sich jemand bei uns bewirbt, der in der Ergebnisliste auf Platz 10 ist oder auf Platz 100, machen wir es mal ein bisschen größer, dann hat er natürlich weniger Erfolg als jemand, der sich bewirbt und der auf 1, 2, 3 steht.
Ja.
Ja, weil das sind natürlich die Kandidaten, die diese potenzielle Aussicht auf eine internationale Karriere haben. Und die sind dann natürlich interessant. Also der Erfolg ist da schon entscheidend. Und um deine zweite Frage auch so ein bisschen mit zu beantworten, wir legen ganz großen Wert eben auf die körperliche Fitness. Denn viele haben oft im Kopf, naja, der sitzt ja nur im Auto, der macht ja nichts, ja. Aber so ist es eben nicht. Also diese körperliche Fitness, da legen wir sehr großen Wert drauf. So gibt es bei uns zum Beispiel im Rahmen des Auswahlverfahrens auch einen Eingangstest. Und durch diesen Eingangstest muss jeder einzelne Sportler, natürlich angepasst auf Alter und Geschlecht, also da muss aber jeder durch, ob er 12 oder 23 ist, und die muss jeder bestehen. Mhm. Und wer ihn nicht besteht, der fällt dann raus.
Mhm.
Der hat halt, ich sag mal salopp gesagt, der hat halt Pech gehabt.
Ja.
Der kann es im nächsten Jahr wieder versuchen. Damit haben wir auch nochmal ganz klar gemacht, wie wichtig die körperliche Fitness ist.
Ja, da würde ich auch tatsächlich gerne im nächsten Themenblock nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber vielleicht auch nochmal vorab, ich hatte ja eben meine letzte Frage so ein bisschen zweigeteilt. Das eine ist ja das, und das, die Antwort ist wahrscheinlich gar nicht so sehr anders, aber das eine war ja eben, was sind die Kriterien für die Aufnahme in euer Programm? Aber jetzt eben auch rückblickend, ihr macht das ja schon ein Weilchen, ihr habt ja sehr viele Sportler schon betreut, Daten gesammelt. Gibt es so etwas wie die Erfolgsformel, wo du sagst, okay, wenn ich das Kriterium, das Merkmal plus Merkmal XYZ bei einem Athleten im Alter von X erkenne, dann weiß ich, der wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine vergleichbare Karriere wie ein Sebastian Vettel haben können. Gibt es so etwas?
Ich glaube, wenn es diesen Faktor gäbe, dann hätten wir in der Formel 1 nur Deutsche sitzen. Also, nein, also ad hoc würde ich sagen, nein, diese, so klar kann man es nicht sagen, ja, weil das einfach zu individuell ist. Ich hatte es ja schon eingangs eben erwähnt, dass eben zu viele unterschiedliche Faktoren zu einer erfolgreichen Karriere dazugehören, und die können eben sich sehr unterschiedlich ausprägen. Was ich aber mit Zuverlässigkeit sagen kann, ist, dass immer die Leute, die fit sind, die ein gutes Networking betreiben. Also wir reden hier von körperlicher Fitness, wir reden von mentaler Fitness, wir reden da vom Umfeld, ja, also vom Networking, vom Management, und die dann auch eine gute Sponsorenarbeit betreiben, dass die natürlich ein höheres Potenzial haben, in die internationale Karriere zu kommen. Und ich sage hier auch bewusst Sponsoren, dann leider haftet dem Motorsport oft an, dass nur die, die viel Geld haben, weiterkommen. Sicherlich ist das auch ein Faktor, dass jemand, der natürlich gut finanziell situiert ist, mehr Möglichkeiten hat. Ich habe aber schon so oft erlebt, dass Karrieren entstanden sind tatsächlich aus dem Nichts, weil die eben gute Sponsorenarbeit gemacht haben. Die haben durch Leistung auf der Strecke von sich bewiesen, aber auch neben der Strecke konnten sie von sich überzeugen. Und neben der Strecke überzeugen heißt eben auch Sponsoren, Partner, Förderer mit an Land zu ziehen, von mir zu überzeugen und zu zeigen, ich hab's drauf, ich bin die Zukunft. Und das habe ich schon spannend, oft erlebt. Ja. Also hier geht es also nicht nur um die eigenen finanziellen Mittel, sondern eben auch um mein Engagement, meine Überzeugung, der Beste in meiner Disziplin zu sein. Ja, und mit Willen, ich sage immer, der Wille ist der stärkste Muskel. Ja, also wenn ich was wirklich will und ich selber habe es an mir erfahren, ich bin, um dann auch vielleicht nochmal zur Eingangsfrage so zurückzukommen, ich komme nicht aus wirklich vermögenden Verhältnissen. Als ich angefangen habe mit dem Rallye-Sport, haben meine Eltern gesagt, wenn du das machen willst, musst du es aber selber finanzieren. Also ich habe von meinem Elternhaus keine Unterstützung erfahren. Also keine finanzielle Unterstützung. Die mentale schon, aber nicht die finanzielle Unterstützung. Und ich bin dann losgegangen und habe mir Sponsoren gesucht. Und ich habe das dann eben tatsächlich geschafft, dass ich mich Stück für Stück weiter arbeiten konnte, bis zum Schluss 2009 im Deutscher Rallye-Meister zu sein. Ja, also deswegen sage ich, wo ein Wille, da ein Weg.
Ja, ganz entscheidender Erfolgsfaktor auf jeden Fall, der starke Wille. Jetzt hast du es im Vorfeld schon so ein bisschen gestriffen, das Thema Training. Es gibt ja immer so verrückte, waghalsige Videos, die man vielleicht mal irgendwo gesehen hat, wie Rallye-Fahrer, wie Formel-1-Fahrer trainiert werden. Ich weiß nicht, wie weit das Show ist und wie weit das Realität ist. Deswegen gib uns doch mal so einen Überblick. Was ist denn eigentlich der Fokus im Training, außerhalb des Trainings natürlich, im Auto, auf dem Bike? Was macht ihr zum Thema Ausdauer, Kraft, Mentaltraining etc. pp.?
Grundsätzlich muss man erstmal verstehen, dass der Motorsportler zahlreichen Belastungsfaktoren ausgesetzt ist. Da geht es also um Wettkampfstress. Ja, ich liege jetzt in Führung, der hinter mir liegt ganz dicht, der will die ganze Zeit überholen, also habe ich Stress im Auto. Dagegen geht es aber auch um die Beschleunigungskräfte, Vibrationskräfte, die Geschwindigkeit an sich, die Temperatur im Auto oder auf dem Motorrad. Und das natürlich alles in Kombination mit Muskelarbeit. Und diese Bewältigung dieser Anforderungen kann nur erfolgen durch ein körperliches und durch ein mentales Training. Ich muss diesen Anforderungen ja irgendwie standhalten können. Ich muss damit ja klarkommen. Und da liegt die Konzentration der Ausbildung ganz klar natürlich auf den motorischen Grundeigenschaften, die für die jeweilige Motorsportdisziplin relevant sind. Da geht's aber allen voran, und das ist egal, welche Motorsportdisziplin, vorrangig um die Ausdauer und da insbesondere um die Grundlagenausdauer, denn die ist ja maßgeblich für die Konzentrationsausdauer. Ja, also wir haben natürlich auch Sportler, die sitzen bei den 24-Stunden-Rennen 1-2 Stunden am Stück im Auto. Da muss auch noch auf den letzten paar Metern muss ich noch hellwach sein. Ja, oder dann fängt es an zu regnen auf der Strecke.
Da redest du aber von der mentalen Ausdauer, ne?
Die Konzentrationsausdauer. Ja. Nur die kann ich ja nur dann schulen, wenn ich eine gewisse Grundlagenausdauer zur Verfügung habe. Die Grundlagenausdauer muss ich aber erst einmal schaffen.
Ja.
Und da ist es natürlich wichtig, dass ich da in diesem Bereich auch an mir arbeite. Denn nur durch die kann ich mich auch auf Dauer lange konzentrieren. Und wir haben natürlich, ein weiterer Fokus liegt natürlich, ich habe es gerade schon angesprochen, auf der Muskelkraft, denn die kompensiert ja die Krafteinwirkungen, die auf den Körper wirken im Auto oder auf dem Motorrad. Und sie ist natürlich auch verantwortlich für eine Stütz- und Schutzfunktion, ne? Wenn es mal doch davon kommt, dass ich, ich sag's jetzt mal so ein bisschen salopp vom Motorrad fliege. Ja, wenn ich dann natürlich von meiner, vom Muskulatur gut gebaut bin, stützt die mich nicht nur, sondern sie schützt mich natürlich auch.
Nee, das ist genau, das ist natürlich das, die Situation des Unfalls, aber ich meine, da wirken ja auch wahnsinnige Fliehkräfte. Mhm. Auf so ein Rallye oder auch Formelfahrer. Ja. Da denke ich, was macht die Halswirbelsäule? Die muss doch extremst stabilisiert werden.
Genau, da sprichst du eigentlich einen ganz guten Punkt an. Da kann ich noch ein gutes Beispiel zu nennen, weil ich ja selber auch aus dem Bereich komme, aus dem Rallye-Sport. Hier geht es ja auf der einen Seite bei den Fliehkräften darum, wir haben ja so zwei Muskelarbeiten, einmal die dynamische und einmal die statische Muskelarbeit. Und die statische Muskelarbeit, die Muskelarbeit benötigen wir ja, um eben diesen Fliehkräften auch entgegenzuwirken. Ja, nur diese statische Muskelarbeit, die ermüdet ja bekanntlich sehr schnell. Ja. Daher ist es eben wichtig, dass wir diese Ansatzpunkte von der Bewegungsmuskulatur besonders stärken. Also wir brauchen eine starke Mitte. Da sprechen wir also von der Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, also summa summarum Rumpf. Mhm. Ja, und wir sprechen natürlich von der Nackenmuskulatur, was du gerade angesprochen hast. Und hier möchte ich nur mal ein prägnantes Beispiel nennen. Durch die G-Kräfte, die im Formelauto oder im Rallye-Auto auf den Kopf wirken, tragen die Sportlerinnen und Sportler bis zu 25 Kilo auf dem Nacken. Ja. Also stellt euch das mal bitte alle gesamt vor, 25 Kilo, ja? Also Sixpacks, Sixpack rechts, Sixpack links, 5 Stockwerke hoch, ja? Und da sind wir noch nicht bei 25 Kilo. Also es ist eine enorme Kraft, die auf den Nacken, auf den Schultern, auf den Rumpf lastet. Und das bedarf natürlich eines expliziten, spezifischen Trainings.
Ja, sehr, sehr spannend.
Ja, also die Jungs und Mädels sitzen nicht nur im Auto rum und drehen Däumchen oder sitzen auf dem Motorrad, ja. Also es ist tatsächlich eine wirkliche große körperliche Anstrengung. Und was ich gerne noch mit hinzufügen möchte, ist, wir hatten gerade angesprochen, Ausdauertraining, Muskelkraft, aber auch das Thema Koordination ist sehr wichtig im Motorsportbereich, denn die trainiert ja nicht nur das Gehirn, sondern optimiert auch die Bewegungsabläufe. Ja, und Optimierung Bewegungsabläufe heißt eben auch Gas geben, bremsen, gegebenenfalls kuppeln, schalten. Ja, das muss halt auch alles funktionieren und das muss ohne Nachdenken funktionieren.
Ja. Sehr spannend, sehr relevant. Wie kann man sich das jetzt nochmal, wenn man so sich eine Trainingswoche anschaut? Ich weiß, es ist extrem schwer, da eine pauschale Aussage zu treffen, weil es so komplex ist vom Alter und von den Disziplinen. Aber vielleicht können wir mal ein bisschen am Beispiel Formelsport bleiben. Wie sieht denn so eine Trainingswoche aus? Welche Art des Trainings wird wie gewichtet?
Das ist, wie du schon sagst, es ist ein bisschen schwierig zu erläutern, dann im Training selbst, also ich von meiner Seite, ich stehe ja nicht daneben und begleite den Sportler, sondern wir haben bei uns im Team Sportwissenschaftler, die das Training, sich um das Training der Sportler kümmern und das ist eben sehr individuell, weil diese Trainings auf die Saisonplanungen ja abgestimmt sind. Wir sind der Auffassung, dass ein Motorsportler im Winter gemacht wird. Ja, also dieses Training, diese Wettkampfvorbereitung, sage ich mal, die findet natürlich im Winter dann eben statt, weil dort haben die Sportlerinnen und Sportler Zeit, sich ausgiebig um ihr körperliches, mentales Training abseits von der Rennstrecke zu konzentrieren. Und da ist natürlich ein totaler Fokus auf diese Zeit. Doch sobald es dann in die Saison reingeht, fangen die Testtage an. Das heißt, die Sportler fahren auf die unterschiedlichsten Rennstrecken, testen des Autos, machen sich mit den Strecken vertraut, sitzen da also dann viel im Auto oder eben auch auf dem Motorrad. Und dann haben sie nicht mehr so viel Zeit, dass sie ständig ihre Ausdauereinheiten machen. Die werden dann, ich sag mal so, so getimt, dass sie reinpassen, ohne zu viel Stress zu erzeugen.
Ja.
Und so eine Wettkampfwoche von so einem Sportler, der macht vielleicht am Montag, Dienstag macht er noch mal ein bisschen was im Ausdauerbereich und in der Krafteinheit, aber auch dann ebbt es so ein bisschen ab, er regeneriert, damit er eben für die Veranstaltung dann topfit und voll da ist, weil das ist wirklich ein sehr, sehr anstrengend für die Sportlerinnen und Sportler, diese Wettkampftage dann auch durchzustehen.
Wie viel Regeneration bekommt er direkt vorm Wettkampf?
Das kann ich so ad hoc gar nicht sagen.
Ja, ist wahrscheinlich auch wieder stark unterschiedlich.
Ja, das ist auch wirklich tatsächlich stark unterschiedlich. Also wenn ich einen Sportler habe, der eine Veranstaltung am Wochenende hat, wo ich sage ich mal, der fährt jetzt am Samstag ein halbes Stundenrennen, der kann natürlich locker bis Mittwoch, Donnerstag noch was machen. Ja. Aber die Sportler zum Beispiel, die ab Donnerstag dann schon im Fahrzeug sitzen, die können kurz davor keine intensiven Einheiten mehr fahren. Ja, die müssen natürlich dann vorher den Gang zurückschalten, damit sie dann eben fit sind.
Spannend. Vielleicht noch ganz kurz der Exkurs, bevor wir dann auch schon am Ende dieses Podcasts leider schon angekommen sind, zur Rolle des Beifahrers nochmal. Wir haben ja jetzt über die Anforderungen und das Training für den Fahrer selber gesprochen. Beifahrer gibt es ja jetzt auch nicht in jeder Disziplin, deswegen ist das jetzt vielleicht einfacher zu beantworten. Erfährt der das gleiche Training oder unterscheidet sich das doch nochmal maßgeblich von dem Training für den Fahrer?
Nein, es unterscheidet sich nicht maßgeblich, weil wir haben ja dieselben Kräfte, die auf uns wirken im Auto.
Ja.
Also nur weil er Fahrer ist, hat er nicht weniger Kräfte, die auf ihn einwirken. Der Unterschied ist höchstens, wenn wir es jetzt konkret auf den Rallye-Sport beziehen, der Fahrer hat ein Lenkrad, wo er sich festhalten kann. Und der Fahrer weiß intuitiv, wann er bremst und wann er wieder Gas gibt. Das weiß der Beifahrer aber nicht.
Ja, guter Punkt.
Das heißt, diese Einwirkung auf den Nacken-Schulterbereich ist bei dem Beifahrer größer, weil er sich nicht intuitiv auf Bremsen oder Beschleunigung einstellen kann.
Ja.
Und weil er die Kraft mit Hilfe des Festhaltens am Lenkrad nicht kompensieren kann. Das ist eben der Unterschied. Wenn man die beiden jetzt so vergleicht.
Nee, aber es ist ein spannender Vergleich.
Doch die Kräfte, die ihn einwirken, ne, sind die Stärken, die da auf einen einwirken, sind natürlich dieselben. Nur eben, dass der Fahrer sich anders drauf einstellen kann, als es der Beifahrer kann.
Ja, ihr habt zwar Haltegriffe, aber ihr wisst natürlich nach wie vor nicht, wann was wie kommt. Ja, macht Sinn.
Naja, halt nicht mal die haben wir. Wir halten halt das Gebet in der Hand und lesen vor.
Ja, schönes Bild.
Ja.
So, genau, ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen angekündigt. Wir sind leider schon wieder am Ende. Deswegen nochmal so eine zusammenfassende Frage, die bestimmt nicht einfach ist, aber ich bin mir sicher, du hast eine spannende Antwort darauf. Was sind denn so die spannendsten Beobachtungen in deiner Arbeit mit den Athleten? Und das kann wirklich auf jeder Ebene sein, ob das die Zusammenarbeit mit den Eltern ist oder das, was die Athleten einem vielleicht in einer ruhigen Minute sagen oder was die Entwicklung oder die Entwicklungssprünge macht. Was ist so das, was dich da am stärksten begeistert, fasziniert?
Also für mich ist das ja nicht nur Arbeit, für mich ist das ja auch Leidenschaft, den Job, den ich mache. Ich glaube, sonst könnte man den gar nicht so ausüben, wenn man da so eine absolute Passion für hat. Doch was ich wahnsinnig faszinierend finde, ist, wenn wir Sportler von Kind an begleiten, wie die als Kinder zu uns kommen, dann sind sie Jugendliche, dann sind sie junge Erwachsene. Und dann geht's halt los mit dem Erscheinungsbild. Ja, total witzige Story. Wir haben vor kurzem unseren Keller ausgemistet. Und da habe ich Autogrammkarten gefunden von einem Sportler, den wir heute noch betreuen. Den habe ich fast gar nicht wiedererkannt. Also wenn da auf der Autogrammkarte nicht der Name gestanden hätte, hätte ich kurz überlegen müssen, ist er das jetzt oder ist er das jetzt nicht? Ja, also dieses Erscheinungsbild allein schon von den Sportlern und natürlich die Persönlichkeitsentwicklung, die die durchmachen. Fee, du musst dir das mal vorstellen, am Anfang sprichst du eben mit den Eltern. Ja, dann geht's dann darum, wo muss mein Kind hin? Und dann fahre ich den dahin und ich muss gucken, ob ich Zeit habe, dass ich den da auch hinbringen kann und blub. Und irgendwann merkt man dann schon, dann diese Gespräche finden dann immer mehr auch mit der Sportlerin oder dem Sportler gemeinsam statt. Dann merkst du schon, okay, jetzt sind sie schon mal zu zweit am Telefon oder beim Termin, ne? Und irgendwann hat man dann nur noch mit den Sportlerinnen und Sportlern zu tun. Und wenn man dann top of the top ist, dann spricht man zum Schluss nur noch mit dem Manager.
Okay.
Ne? Also das ist wirklich so eine Entwicklung, die man so mitgeht. Das ist natürlich faszinierend zu sehen. Oder auch ein ganz verrücktes Beispiel, vor allem die Rundstreckensportler im Automobilbereich, die erreichen ja auch sehr hohe Geschwindigkeiten. Ja, sie fahren ja auch mit 200, 250 über die Rennstrecke. Und vor kurzem hatte ich einen Sportler und ich habe gesagt, du Mensch, wir müssen uns dann und dann nochmal unterhalten. Und dann sagt er, du Kathi, tut mir leid, da kann ich nicht, da habe ich Fahrschulprüfung. Denke ich mir, der saust mit 250 Sachen über die Rennstrecke und der kann heute nicht, weil er zur Fahrschulprüfung muss. Ja, also auch total kurios, das ist, was man manchmal so ein bisschen mitnimmt. Da denkt man dann ja gar nicht mehr dran. Aber ja, Mensch, okay, aber Führerschein braucht er ja auch noch. Ne? Was natürlich für uns total toll ist. Und das ist auch das, worauf wir ja auch einzahlen. Wenn ein Sportler von uns Weltmeister wird, dann fühlen wir uns natürlich auch irgendwie als Weltmeister. Klar. Ja, weil wir eben mit Teil von diesem Erfolg sind und wir fiebern da jeden Sportler auch mit. Und wenn denn die Rennsaison losgeht und unsere Sportler auf den Rennstrecken dieser Welt unterwegs sind, so ein richtiges Wochenende habe ich da gar nicht, weil ich dann ständig am Handy hänge und gucke, wie unsere Sportler abgeschnitten haben, weil wir einfach da so mitfiebern. Ne? Und dieses Mitfiebern ist ja nicht nur bei den Erfolgen, sondern es gibt natürlich auch Tiefpunkte, ja, aber bei diesen Tiefpunkten sind wir auch für unsere Sportler da und es ist natürlich, merke ich jetzt selber, wie ich richtig berührt gerade bin, wenn die Sportler das merken, dass wir auch in schlechten Zeiten hinter ihnen stehen und für sie da sind. Und wenn die sich dann melden und sagen, oh, vielen Dank in dieser schweren Zeit, dass ihr für mich da gewesen seid, dass ihr weiterhin an mich geglaubt habt, dass ihr mich nicht aufgegeben habt. Und ja, ich bin jetzt wirklich berührt. Das ist natürlich auch
Sport ist ja
unheimlich
auch
viel, was man dann zurückbekommt.
Sport ist ja auch emotional.
Und wir sind in unserer ADAC-Stiftung Sport ein wirklich sehr kleines Team. Und wir sind da aber alle mit so einer Leidenschaft dabei, dass wir das gemeinschaftlich richtig toll wuppen. Also wir haben ein ganz klasse Team. Und da bin ich auch total stolz, dass ich Teil davon sein darf, in den guten wie in den schlechten Zeiten.
Wunderbar.
Na, und das ist eben diese Leidenschaft zum Motorsport.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, mit Leidenschaft dabei. Und genau, ich glaube, das macht auch den Sport aus, warum wir alle im Sport sind. Und das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Liebe Kathi, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Insights, dass du das auch so offen mit uns geteilt hast. Und ich freue mich auf viele tolle Rennfahrer, denen ihr noch helfen werdet, sich zu entwickeln und erfolgreich zu sein. Und alles Gute für dich an der Stelle.
Super, ich bedanke mich, dass ich heute dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben, was wir so im Motorsport alles so treiben. Und ja, vielleicht sieht man sich bei der einen oder anderen Rennveranstaltung mal. Ich bin öfter mal vor Ort, einfach anquatschen und ich freue mich auf jeden Austausch.
Wunderbar. Also vielen Dank, alles Gute, liebe Kathi.
Danke, macht's gut, ciao.
Ciao.
Und zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt und auch damit verbunden unsere Arbeit, schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.feebayer.com in einem Wort. Dort erfahrt ihr mehr über unsere Arbeit. Dort haben wir auch Verlinkungen zu Veröffentlichungen in der Presse, zu unserem Podcast natürlich und zu den Technologien, mit denen wir arbeiten.